Wir sind diese Woche ja in Rheinland-Pfalz gewesen, für mehrere Tage und an mehreren Orten, weil du mit mehreren Evakuierten aus Afghanistan in Kontakt stehst. Umreiß doch erstmal kurz, wieso waren wir dort und in welcher Funktion warst du dort, weil du ja nicht als Journalistin unterwegs warst.
Kurz nachdem die Evakuierungen aus Kabul angefangen haben, habe ich von einer Bekannten, mit der ich jahrelang, glaube ich, gar nicht mehr zu tun hatte, auf einmal den Hinweis bekommen, dass es ziemlich einfach sein könnte, eine Partnerorganisation rauszuholen. Partnerorganisation deshalb, weil ich mit Frühlingserwachen, dem Verein, den ich hier in Deutschland mitgegründet habe für unterschiedliche Dialogformate, im März, April eine Kooperation mit einem afghanischen Verein angefangen habe. Das war eigentlich so ein Nebenprodukt meiner ersten Reise nach Kabul. Ich habe dort Ahmad Shah Karimi kennengelernt, den Gründer von AYIPO. Das steht für Afghanistan Youth Empowerment and Peacebuilding Organization. Und im Gespräch mit ihm festgestellt, dass wir ganz schön ähnliche Sachen machen. Und ich fand es total spannend für Menschen hier zu zeigen und auch zu sehen, dass die Methoden, für die wir hier immer wieder ausgelacht wurden, in einem ernsthaften Konfliktland auch was bewegen können. Und darüber kam dann ja, eine Zusammenarbeit zustande. Und wir wollten die Chance dann nutzen, wenn man über Partnerorganisationen Menschen evakuieren helfen kann, das auch zu machen. Und wir sind nach Rheinland-Pfalz, weil die da aktuell in der Erstaufnahmeeinrichtung feststecken, im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie in Quarantäne sind und nicht raus dürfen.
Genau, und wie wir festgestellt haben, war das ja ein ziemliches Chaos oder ist noch ein ziemliches Chaos. Vielleicht fangen wir aber erst mal vorher an. Wie lief denn die Evakuierung aus Kabul selbst ab? Du hast das ja aus nächster Nähe begleitet und auch seitdem weiterverfolgt.
Also ich weiß gar nicht mehr genau, wann wir angefangen haben, tatsächlich den schriftlichen Teil zu machen. Also alles geht ja los, dass man beim Auswärtigen Amt eine Gefährdungsanzeige stellen musste, sagen musste, hey, diese Leute müssen aus dem Land raus. Das ging auf jeden Fall schon vorher los. Dann so der heiße Teil hat um den 24. August rum angefangen. Da war es dann so, hat sich so abgezeichnet, dass die eventuell tatsächlich evakuiert werden könnten. Allerdings nicht mal von der Bundeswehr. Das war nämlich so die erste Hürde. Wir mussten feststellen, dass die Bundeswehr mehrheitlich, trotz ihrer vielbeworbenen Helikopter, die sie damit runtergenommen haben, die Leute nicht vor dem Flughafengebäude abholt. Also da gab es Evakuierungslisten und die Menschen, die auf so einer deutschen Evakuierungsliste standen, durften zwar offiziell aus dem Land, mussten es aber irgendwie zum Flughafen schaffen, und zwar bis zum Gate. Und unsere Gruppe, da geht es um 11 Menschen, beziehungsweise sind die zu 12 zum Flughafen und danach, das ist aber jetzt nicht ganz so wichtig, aber zur Hälfte Frauen, junge Frauen, zur Hälfte junge Männer, und die natürlich nicht riskieren wollten, dass sie getrennt werden, wenn sie sich in diesen Pulk da am Flughafen begeben und auch nicht wollten, dass jemand aus der Gruppe verletzt wird. Also ich finde absolut nachvollziehbar. Hat aber eben dann mit deutschen Soldaten nicht funktioniert, die in den Flughafen reinzubekommen. Und dann sind wir über einen Kontakt ans US-Militär geraten, die dann unsere Gruppe abge oder versprochen haben, die Gruppe außen mit einem Konvoi abzuholen. Und das ging dann so um den 24. August los, dass klar war, hey, es gibt irgendwie einen Weg da rein. Tatsächlich los aus Kabul ging es dann am 26. August, wenn ich es nicht falsch notiert habe. Das müsste der Tag gewesen sein, an dem auch diese Explosion stattgefunden hat, das Selbstmordattentat am Flughafen. Da saß die Gruppe gerade schon im Flieger und hat eigentlich nur noch diesen Rums gehört. Ja, dann ging es Richtung Katar raus am 26. und 27. Und dort waren sie dann erst mal ein paar Tage. Und es hieß immer, irgendwann gibt es dann eine Freigabe vom Auswärtigen Amt. Dann kommen die nach Frankfurt. In Frankfurt am Flughafen ist so eine Registrierungsstraße vom BAMF. Das sollte dann alles so geordnete Wege gehen. Und dann sind sie aber gar nicht nach Frankfurt gekommen, sondern auf die US Airways Ramstein. Und damit ging das Chaos eigentlich dann erst richtig los.
Wieso Ramstein?
Gute Frage, wieso Ramstein? es gab eine Ausflugszusage, keine Ahnung, wie das korrekt heißt. Das Auswärtige Amt hatte freigegeben, dass sie nach Frankfurt ausfliegen können. Sie haben ein hübsches Armbändchen bekommen mit einem Bundesadler drauf. Also ein bisschen lustig irgendwie, aber eigentlich waren sie quasi sichtbar markiert, dass sie nach Deutschland ausreisen dürfen. Und dann ein paar Stunden später hieß es auf einmal, Frankfurt klappt doch nicht. Und es würde ein bisschen länger dauern. Und dann wieder wenige Stunden später hat sich die Gruppe auf einmal eben aus einem Militärflugzeug nach Ramstein gemeldet und war komplett verwirrt, warum sie jetzt woanders hingebracht werden. Vor allem, dass sie den Namen gar nicht verstanden haben. Also ich habe dann Nachrichten bekommen mit Ralston und irgendwelchen lustigen Schreibweisen und dachte erst mal, was soll das für ein Ort in Deutschland sein, bis ich dann kapiert habe, okay, die kommen auf diese Airbase da. Und das Problem an der Airbase ist, es ist natürlich militärisches Sperrgebiet. Das heißt, die waren dann zwar da, also gefühlt sehr nah im Vergleich zu Katar und Kabul, aber man konnte da nicht einfach hingehen und sie mitnehmen, sage ich jetzt mal so.
Was haben die denn aus Ramstein erzählt? Wie war es denn da für die?
Also wir haben eigentlich versucht, die ganze Zeit in Kontakt zu bleiben. Das war dann schon mal das erste Problem in Ramstein, da gibt es kein WLAN. Beziehungsweise zumindest nicht da, wo diese vielen Menschen auf einem Haufen sitzen. Und einer aus der Gruppe hat es dann irgendwie geschafft, einen der Soldaten zu überreden, ihm einen mobilen Hotspot zu machen. Dann konnte er sich ab und an mal kurz melden. Und das, was die vor allem erzählt haben, war, es gab halt nicht ausreichend Decken, es gab nicht ausreichend Spendenkleidung. Also es gab Spendenkleidung, die hat aber einfach nicht alle Leute erreicht. Und da muss man eben sagen, es wäre eine Evakuierung. Also okay, bei einer Flucht nimmt man auch nicht so viele Sachen mit. Nur die sind jetzt nicht in den normalen zivilen Flieger gestiegen mit einem Koffer dabei, sondern es wurde vorab sogar gesagt, bitte bringt so wenig Gepäck wie möglich, maximal eine kleine Tasche. Und da haben sich alle dran gehalten. Das heißt, die sind mit den Klamotten, die sie anhatten und eventuell noch einem T-Shirt zu wechseln irgendwie angekommen. Und wenn man dann nicht Spendenkleidung bekommt, wird es natürlich schwierig. Und einer aus der Gruppe hat sich auch dabei dann erkältet. Eigentlich sind wir so erst drauf gekommen, dass es zu wenig Klamotten gibt, weil ich ihn gefragt habe, wie er denn krank werden kann, während er in so ein, also ob er sich angesteckt hat oder so. Und dann meinte er, nö, es war einfach zu kalt. So ein Live-Bericht war eben durch den abbrechenden Kontakt gar nicht möglich. Aber das ist, finde ich, auch schon Teil des Problems, weil die meiste Zeit gar nicht wussten, was jetzt eigentlich Sache ist, hatten keinen Weg nach außen, Menschen zu kontaktieren, um auch zu fragen, was eventuell man so von außen mitbekommt, was man tun könnte. Dann war es eben völlig überfüllt, also auch super schwierig, da überhaupt selber einen Überblick zu bekommen. Es gab wohl auch am ersten Tag war irgendein BAMF-Mitarbeiter da, der meinte dann, er kommt wieder, ist verschwunden und kam nie wieder. Also das war schon so, die waren da schon so ein bisschen im Nirgendwo und wurden noch nicht mal so richtig gut versorgt. Also es ging eigentlich schon in Katar los, da gab es so komische Feldbetten, die einfach direkt aneinander standen in einer riesigen Halle. Offiziell war da Fotoverbot, ich habe vereinzelt Handyfotos bekommen. Also auch da war es schon weit entfernt von einer guten Unterbringung und das hat sich dann eben in Ramstein fortgesetzt.
Die sind ja aber dann auch nicht so lange in Ramstein geblieben, sondern weiter nach Trier gekommen. Wieso denn Trier?
Also es ging, Ramstein waren, ich weiß es gerade nicht mehr genau, ich glaube 4 Tage oder 5 Tage. 2 von diesen Tagen haben sie dann in einer Wartehalle am Terminal verbracht mit der Bundespolizei, die irgendwann dann tatsächlich Leute rausgezogen haben, die eigentlich nach Deutschland hätten sollen. Und das war dann so eine Gruppe, Schätzungen von denen, mit denen ich eben in Kontakt stehe, so 100 bis 150 Leute. Ich habe inzwischen den Verdacht, dass das diese 90 Menschen sind, die es geschafft haben, Asyl zu beantragen aus Ramstein. Also die tauchen ja immer wieder mal in Medienberichten auf und in Agenturnachrichten. Könnt mir vorstellen, es sind einfach dieselben, weiß ich aber noch nicht. Auf jeden Fall eine recht kleine Gruppe im Vergleich zu dem, dass da 15.000 Menschen zu dem Zeitpunkt insgesamt waren. Und trotzdem hat die Registrierung oder was da eigentlich passiert ist, dieser Gruppe eben 2 Tage gedauert. Und da wurde ihnen auch die ganze Zeit, also da gab es dann mal WLAN, aber es wurde ihnen die ganze Zeit nicht gesagt, was jetzt eigentlich passiert. Also die haben immer wieder gefragt und es hieß so, ja, wir gucken jetzt eure Papiere an. Das hat dann enorm lang gedauert. Ich habe im Nachhinein jetzt auch noch gehört, dass sie zwischendrin auch noch durchsucht worden sind, was ein interessanter Zeitpunkt ist, wenn man überlegt, dass sie da schon eine gute Woche eigentlich in Militärcamps untergebracht waren. Also die kamen ja nicht frisch aus Kabul sozusagen. Und Trier war dann die Zuteilung der Erstaufnahme. Sie wurden dann aus Ramstein weggeschickt mit so einer Anlaufbescheinigung, die eben sagt, dass sie sich praktisch zu dieser Unterkunft begeben müssen, zu dieser Erstaufnahmeeinrichtung, und haben eine Zugverbindung bekommen, die nicht gültig war, weil eben Zugstreik war an dem Tag. Ja, also ich vermute, Trier ist der klassische Ort, weil die in Trier super viele Afghanen bekommen zurzeit. Warum? Keine Ahnung. Irgendjemand wird von ausgehen, die haben Platz, obwohl sie es nicht haben. Allerdings heißt es nicht, dass die sich in Trier jetzt besonders gut mit der Situation von Evakuierten auskennen, mussten wir leider feststellen.
Genau, wir sind ja dann auch noch nach Trier weitergefahren, um mit der Gruppe zu versuchen, in Kontakt zu kommen. Vielleicht kannst du da mal berichten, wie deine Eindrücke waren.
Los ging es ja mit Trier, dass die da ankamen an einem Sonntag. Total toll, eine lokale Flüchtlingshelferin hat die dann noch vom Bahnhof geholt und zu der Unterkunft gefahren. Das war irgendwie total nett. Ich glaube, das war so der Lichtblick für alle in dieser komischen Zeit, dass irgendwie jemand sich mal so, ja, nett, irgendwie nett gekümmert hat und ja, halt einfach mal kurz vom Bahnhof zur Unterkunft gefahren ist und sich normal mit ihnen unterhalten hat. Sobald sie in der Unterkunft waren, kam dann so das nächste Chaos auf sie zu. Die Jüngste aus der Gruppe war 17. Ich sag war, weil sie tatsächlich wenige Tage später dann 18 geworden ist und wurde mit Ankommen in dieser Unterkunft dann von ihnen getrennt und in Obhut genommen. Also das war schon mal so die Begrüßung dann sonntags. Und auch in dieser Unterkunft, wir reden jetzt von Deutschland, also Ramstein ist auch Deutschland, aber eben anders organisiert, sage ich mal, wenn da Militär drumherum ist, nur also von einer deutschen Gemeinschaftsunterkunft, und nicht mal dort ist es WLAN so, dass die richtig mit uns kommunizieren konnten. Das hat sich irgendwie durchgezogen und wahrscheinlich auch zum Chaos beigetragen, denn in Trier wurden sie dann am nächsten Tag als Asylbegehrende registriert, was sie ja gar nicht sind und auch nicht sein wollen. Und ich habe es nur mitbekommen, weil mir einer aus der Gruppe die Papiere abfotografiert hat, die vor ihm bekommen haben. Also auch das ging wieder sehr lang. Und während er da so gewartet hat, hat er eben wissen wollen, was das eigentlich ist, was sie da an Papieren bekommen. Und ich war dann doch etwas irritiert, dass es auf einmal aussieht wie ein Asylverfahren. Also nicht nur so aussieht, sondern dass da schwarz auf weiß steht. Und habe ihn dann gefragt, habt ihr denn um Asyl gebeten? Und da meinte er eben, wir wurden nur gefragt, ob wir in Deutschland bleiben wollen. Und dazu haben wir ja gesagt. Als dann klar war, hey, das ist irgendwie ein Rechtsverfahren, dem sie gar nicht zugestimmt haben, haben die natürlich auch angefangen, ein bisschen zu diskutieren. Das war ein Dolmetscher vor Ort, der ihnen aber teilweise dann einfach nur gesagt hat, nö, eine andere Option gibt es nicht. Ihr macht das oder es gibt halt keine andere Möglichkeit für euch. An dem Punkt habe ich mich dann auch gefragt und auch später dann noch offiziell gefragt, ob diese Unterkünfte eigentlich irgendeine Information bekommen haben über die Leute. Und inzwischen wirkt es so, als hätte es da gar keinen Informationsfluss gegeben. Also die haben einfach Gruppen, wahrscheinlich nicht nur die eine, aus Ramstein in ihre Unterkunft gesteckt bekommen, waren der Meinung, naja, ist halt so wie immer und ist halt nicht so wie immer. Also dieses Chaos hat sich wirklich fortgesetzt. Und eine Besonderheit an dem Umweg über Ramstein ist halt, dass diejenigen, die in Frankfurt gelandet sind, haben ein Visa on Arrival bekommen. Also die sind gelandet, durch diese Registrierungsstraße da geschleust worden, was teilweise ein paar Stunden in Anspruch genommen hat, haben dann aber am Ende so eine Art Notfallvisum bekommen, das jetzt 90 Tage gültig ist. Also waren praktisch von Tag 1 in Deutschland in der Lage, sich auch einigermaßen frei zu bewegen, hatten einen offiziellen Aufenthaltsstatus von Tag 1 in Deutschland, was eigentlich die Idee einer humanitären Aufnahme ist, die wiederum hinter diesem Evakuierungsverfahren stand. Und die Gruppe, mit der wir es jetzt zu tun haben oder ich vor allem zu tun habe, die hängen jetzt so im rechtlichen nirgendwo rum, denn Asylverfahren wurde jetzt durch unsere Intervention fallen gelassen, was auch gut ist, habe ich inzwischen von der Rechtsberatung erfahren, aber sie sind halt immer noch nicht in diesem humanitären Status angekommen, weil aus irgendwelchen Gründen das halt bei ihrer Landung in Deutschland hätte passieren sollen, aber nicht passiert ist. So, ja.
Genau. Du hast es eben schon angerissen. Damit war das Chaos ja noch lange nicht zu Ende. Bevor wir nach Trier sind, haben wir einen Zwischenstopp in der Nähe von Idar-Oberstein gemacht, weil eben ein Mitglied der Gruppe gegen ihren Willen eigentlich vom Jugendamt in Obhut genommen worden ist und dann in ein Kinderheim gebracht wurde. Wie war denn da der Informationsfluss und wie ist es mit der Situation weitergegangen?
Wie ich schon gesagt habe, sind die erst sonntags angekommen und wurden praktisch bei Ankunft schon getrennt. Ich sag mal, wir Deutschen waren informiert worden. Also bei dieser ganzen Evakuierung waren mehrere beteiligt, weil es halt wirklich auch so aufwendig war. Und das ist auch ein Teil, den ich an diesem ganzen Prozess kritisieren muss. Wir hatten meistens mehr Infos als die Gruppe. Also ich habe nicht verstanden, wozu ich von jedem, also auf dieser Evakuierungsliste war es Pflicht, eine Handynummer von jedem anzugeben. Da war es Pflicht, eine Mailadresse anzugeben, bin ich ganz sicher. Aber auf jeden Fall mussten da direkte Kontaktdaten draufstehen. Und bei der US-Evakuierungsliste musste man noch zusätzlich eine Art Teamleader benennen und in dieser Gruppe. Trotz dieser Weitergabe von Kontaktdaten hat die Betroffenen selbst eigentlich nie eine Info erreicht, sondern immer erst, wenn wir als Deutsche irgendwelchen Behörden nachtelefoniert haben, haben wir dann mal eine Info bekommen. Und so auch in dem Fall. Wir hatten vorher bei der Unterkunft angerufen, ob die eigentlich überhaupt Bescheid wissen, dass da jemand kommt. Und dann wurde gesagt, hey, in der Gruppe ist eine minderjährig, die müssen wir übrigens in Obhut nehmen. Und bei der Gruppe selbst hat sich das eher so angefühlt, wir kommen an und es wird einfach mal eine einkassiert. Also dadurch, dass eben auch ständig WLAN weg war, haben die auch die Infos von uns dann nicht ganz so zuverlässig bekommen. Und ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber ich glaube, dieses In-Obhutnahme-Ding ist schon auch was ziemlich Deutsches, dass man auf 3 Tage oder 4 pocht, die jemand noch nicht 18 ist und da einfach gar keinen Spielraum hat. Ich weiß nicht, wie viele Länder da so extrem sind. Und was eben dazu kam, sie wurde dann ja nicht etwa in Trier in Obhut genommen, also ein paar Meter weiter, sondern so eine Stunde außerhalb von Trier, irgendwo in einem Dörfchen. Da ist dann halt auch schon wieder der Kontakt weg gewesen. Also sie hat, als sie dort angekommen ist, ihren GPS-Standort geschickt und noch mit jemandem aus der Gruppe telefoniert, war total aufgelöst und hat gemeint, sie will da wieder weg und will wieder zurück zur Gruppe. Und das hat er dann eben mir gesagt und meinte, hey, der geht's da nicht gut und wir haben keinen Kontakt mehr. Was es ja dann für die restliche Gruppe auch noch mal schlimmer gemacht hat, zu wissen, ihr geht es nicht gut, aber sie können sie noch nicht mal irgendwie erreichen. Und uns kam es dann auch ein bisschen komisch vor, wie es sein kann, dass sie in Obhut genommen wird und dann nicht mal Zugang zu WLAN oder so hat. Also da waren so ein paar Sachen. Und dann haben wir eben gesagt, ja gut, dann fahren wir da halt hin. Wir haben ja diesen GPS-Standort. Und man konnte auch auf Google Maps schon erkennen, dass da ein Kinder- und Jugendheim ist. Also deswegen waren wir dann auch sicher, dass dieser GPS-Standort korrekt ist. Und da wurde mir dann als erstes gesagt, dass die gar nicht da ist. Also zum ersten Mal wurden wir sehr unhöflich in Empfang genommen, es sei Besuchsverbot und also mehr oder weniger so, was wir da eigentlich verloren haben. Und dann wurde als erstes gesagt, nee, also mit dem Namen sei niemand da, es sei schon eine Afghanin am Vortag gebracht worden, aber die heißt anders. Und das Alter stimmt auch nicht, also das war eine sehr, sehr komische Situation. Ich habe da nur gemeint, naja, die hat uns das GPS da geschickt, es kann ja gar, also sie kann ja gar nicht nicht da sein. Wo kriegt sie denn diesen GPS-Standort sonst her? Und dann war dann noch irgendwie, dann kam noch, aber die hatte doch gar kein Handy. Also es wurde irgendwie ziemlich absurd in diesem Gespräch. Und sehen durften wir es ja natürlich nicht, war ja Besuchsverbot. Haben auch, also erst hieß es Datenschutz, sie können uns gar nichts sagen. Und dann habe ich immerhin die Info bekommen, als ich dann meinte, okay, Datenschutz, dann sagen sie mir, wie generell das Vorgehen ist, dass der direkte Ansprechpartner sowieso das Jugendamt sei, weil die Leute vor Ort gar nicht entscheiden können, wann so eine Inobhutnahme denn dann endet. Und dann haben wir festgestellt, dass Jugendämter es nicht etwa das im Nachbarort ist, sondern man erst mal rausfinden muss, welches Jugendamt zuständig ist. Aber ja, Ende vom Lied war, dass er im 18. Geburtstag zur Gruppe zurück konnte, aber eben nach einem riesigen Aufriss, weil er eben ihr Alter nicht geglaubt wurde.
Ja, und da kam ja auch hinzu, ich war ja dabei, ja, was das Behördenchaos da offenbar noch verstärkt hat, dass da ein komplett mangelnder Informationsfluss war. Die sagten ja auch, sie haben eigentlich mit einem Jungen gerechnet, dann waren Vor- und Nachname vertauscht, weshalb die auch dachten, es muss ein Junge sein, haben die ja dann aber auch nicht geglaubt, dass der Name verdreht ist. Und ja, es herrschte eine ziemliche Uneinsichtigkeit, war da mein Eindruck. Und auch wenig Kooperationsbereitschaft, da irgendwie eine Verbesserung der Situation für alle in die Wege zu leiten.
Also ich fand es spannend. Ich weiß nicht, ob sie das mit dem Jungen tatsächlich auf ihren Namen bezogen haben. Ich hatte so allgemein verstanden, dass das Amt oft die Namen vertauscht und sie dann auch schon mal dachten, sie kriegen eine Jugendgruppe und dann kamen lauter Mädchen. In ihrem Fall war es ja wirklich so, dass sie darauf bestanden haben, ihr Nachname sei ihr Vorname. Und zwar nachdem sie gesagt haben, dass das Jugendamt oft Namen vertauscht, was mich dann komplett irritiert hat, weil ich dachte, ihr benennt das Problem. Und im Fall einer Person, bei der jemand sicher ist, wie sie heißt, wurde dann trotzdem diskutiert. Und dann ging es eben die ganze Zeit darum, ob sie nicht eventuell 2 Jahre jünger ist. Also die haben gar nicht verstanden, warum die so schnell wieder rauskommen soll, weil sie eben dachten, sie ist nicht 17, sondern 15. Und was ich dann danach erfahren habe, dass auch, also nach unserem Besuch, dass auch ihr gegenüber ihr Alter angezweifelt worden ist. Ich weiß bis jetzt nicht, ob es vielleicht gut gemeint war. Ihr wurde auch gesagt, na ja, wenn sie jünger ist, kann sie ja ihre Eltern holen nach dem Asylverfahren. Nur eben zum einen soll sie ja gar nicht in ein Asylverfahren, weil es viel länger und viel unsicherer ist. Ich habe dazu auch jetzt mit jemandem von Pro Asyl gesprochen. Also das ist jetzt nicht meine komplette hier Laien-Meinung, sondern selbst Pro Asyl rät dazu, nicht vorschnell zumindest in ein Asylverfahren zu wechseln, weil dieses humanitäre Visum einfach ein deutlich stärkerer und verlässlicherer Aufenthaltstitel ist, weil er eben so schnell erteilt wird. Also im Zweifelsfall weiß man dann auch schnell, es klappt nicht. Und beim Asylverfahren, das kann Jahre gehen. Und auch der Familiennachzug klappt ja dann nicht immer. Also ich fand es ein bisschen komisch, ihr sozusagen verkaufen zu wollen, dass sie jetzt lügen soll. Und ich habe danach auch noch mal ihre Unterlagen mir übersetzen lassen von einer Freundin, auch in ihren afghanischen Ausweisunterlagen, also der Taskira, das ist so eine handschriftliche in diesem Fall, steht das korrekte Alter drin. Also es gibt einfach keinen Anhaltspunkt, einen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass sie jünger sein könnte, außer die Wahrnehmung der Mitarbeiter vor Ort, die sie angeschaut haben und der Meinung waren, ach, die sieht jünger aus. Und das fand ich schon auch so ziemlich übergriffig einfach. Also die Papiere sagen alle dasselbe Geburtsdatum. Es gibt noch eigentlich Zeugen drumherum. Sie war ja mit einer Gruppe unterwegs und diese Gruppe ist ja nicht irgendwer, sondern das ist das Team einer offiziellen NGO, die alle sagen, die ist so alt, wie sie sagt. Und dann kommt irgendjemand, der sie jetzt seit 2 Tagen kennt und sagt, nee, die muss jünger sein. Also das fand ich schon von der gesamten Vorgehensweise auch einfach, ja, also wie gesagt, einfach übergriffig. Und sie verschafft sich keinen rechtlichen Vorteil, wenn sie sich älter machen würde, was sie ja nicht tut. Aber würde sie es tun, gäbe es keinen rechtlichen Vorteil. Also warum sollte sie es machen?
Ja, du hast ja dann auch nach unserem Besuch recht schnell Kontakt mit dem zuständigen Jugendamt aufnehmen können. Da haben wir erfahren, die sind quasi parallel zu uns dort gewesen, auch mit einem Übersetzer, und haben mit ihr gesprochen, wo auch klar war, sie soll am nächsten Tag dann wieder zurück nach Trier in die Erstaufnahme. Und abends kam dann nochmal eine sehr verwirrende Nachricht für dich. Vielleicht kannst du nochmal kurz schildern, was es damit auf sich hat und wie es dann abgeschlossen wurde.
Was ich positiv sagen muss, ist wirklich, ich habe ja erst das Jugendamt in geografischer Nähe angerufen, die nicht zuständig waren, dann mit dem Landesjugendamt telefoniert, weil die sagen können, welches Jugendamt zuständig ist, und dann mit dem zuständigen Jugendamt. Und durch die Bank waren alle von diesen Jugendämtern enorm freundlich und hilfsbereit. Das muss ich mal sagen. Obwohl ich ihnen quasi vorgehalten habe, hallo, ihr habt ihren Namen verdreht und überhaupt. Das war wirklich von vorne bis hinten sehr freundlich, sehr hilfsbereit. Und dann kam eben auch diese Information, sie seien mit einem Übersetzer da gewesen und sie wäre sehr klar gewesen, sie will zurück zur Gruppe und auf keinen Fall eine Verlängerung der Jugendhilfe. Das ist ja in Deutschland so ein Thema zwischen 18 und 21. Und fürs Jugendamt war die Sache irgendwie total klar. Also auch in diesem Telefonat, da war nichts von, ach, die sieht aber jünger aus oder irgendwie so, sondern war einfach nur, also sie hat es sehr deutlich gemacht mit diesem Übersetzer und ja, ich habe das dann auch nochmal schriftlich bestätigt bekommen, dass dieser Transfer sozusagen direkt an ihrem Geburtstag stattfinden soll, zurück zur Gruppe. Und dann habe ich eben am frühen Abend wiederum von einem aus der Gruppe gehört, dass eben noch danach an ihrem Alter rumdiskutiert wurde. Also ich habe gerade die Altersdiskussion über den gesamten Tag zusammengefasst, aber das war eben so ein bisschen komisch, dass quasi nach der Entscheidung vom Jugendamt noch weiter an ihr so rumdiskutiert wurde. Und das fand ich eigentlich auch das mit am ärgerlichsten, dass eigentlich die Entscheidung gefallen ist und sie wurde dann total unnötig verunsichert.
Ja, inzwischen ist sie ja jetzt auch wieder bei der Gruppe. Die sind weiterhin in Trier. Wie geht's denn jetzt weiter?
Also ich habe jetzt heute nochmal die Info bekommen, dass es eine Aufnahmezusage von Berlin gibt. Dort unterstützt uns ein Berliner Politiker, Abgeordneter. Da muss man aber auch dazu sagen, wir haben, glaube ich, schon viermal gedacht, wir hätten jetzt eine Aufnahmezusage. Das lag auch schriftlich vor, nur dann gab es immer doch noch irgendeinen Haken oder eine Schlaufe oder irgendwas, was man doch noch eventuell beachten müsste. Also man merkt einfach, dass die Vorgehensweise einer humanitären Aufnahme extrem selten passiert und irgendwie niemand genau weiß, wie es funktioniert. Also ich hatte es jetzt gestern eben mit diesem Ansprechpartner von Pro Asyl auch, der dann auch meinte, es ist schwer abzuschätzen, wo steckt wirklich eine politische Absicht dahinter, also Abschreckungswirkung oder sowas, und wo steckt einfach wirklich komplette Überforderung dahinter, weil es solche Fälle so selten gegeben hat und keiner wirklich weiß, wie man jetzt damit umgeht rechtlich. Und natürlich, letztlich ist es so, da wird auf Bundesebene was entschieden. Also das BMI legt Regeln für das ganze Vorgehen da fest und ausführen müssen es dann aber erstmal die Länder, weil die ja für die Aufnahme zuständig sind. Und in den Ländern dann ja wiederum gibt es dann ja wieder auf viel niedrigeren Ebenen auch noch Ansprechpartner, die mit den Menschen umgehen müssen, also wie die Mitarbeiter der Unterkunft zum Beispiel. Und da scheint es irgendwie an ganz vielen Ecken und Enden zu haken, dass die Leute, die wirklich konkret dann mit diesen Evakuierten zu tun haben, nie irgendwie eine Hand, also nie irgendwas an die Hand bekommen haben, so geht das jetzt mit dieser humanitären Aufnahme. Also da merkt man einfach, egal mit wem man so in Kontakt kommt, sehr viel Verwirrung. Und natürlich kann ein Teil politischer Unwille sein, nur auf diesen, ich würde mal sagen, auf diesen praktischen Ebenen ist es ziemlich wahrscheinlich einfach nur fehlende Informationen auch wieder. Bei der Unterkunft ist es eben auch so, die haben sich dann, also tatsächlich hat sich dann der zuständige Verwaltungsmensch für die Unterkunft mehrfach entschuldigt, dass sie die ins Asylverfahren gesteckt haben. Also es war, dem tat das ernsthaft leid. Die wussten nur halt, also die wussten gar nicht, dass sie da was anderes machen sollen oder können. Und das zieht sich wirklich durch. Also die Gruppe hat so wirklich aktuell, wissen wir nicht, was für einen Rechtsstatus. Vermutlich wird sie aktuell noch so wie sowas wie Asylbegehrende behandelt, wissen wir aber nicht, weil es sein könnte, dass die Nichtigkeit der Asylanträge erst erfolgt, sobald sie in Berlin sind. Das ist so eine Theorie, die an uns herangetragen wurde. Nur wie gesagt, es ist offensichtlich, zumindest in der Praxis, ziemliches Neuland für Deutschland. Ich habe auch mal, also ich habe im Vorfeld auch zu humanitären Visa so ein bisschen versucht, was herauszufinden. Und das Einzige, wo es um eine größere Gruppe ging, ist tatsächlich, also womit ich in Berührung kommen konnte und an Infos rankommen konnte, war das Aufnahmeprogramm von jesidischen Frauen, 1000 jesidischen Frauen, so ein Schutzprogramm von Baden-Württemberg, mit dem ich auch damals zu tun hatte. Daher sagt mir humanitäres Visum tatsächlich was. Und ich weiß auch, dass das den Familiennachzug ziemlich erschwert. Ja, es gab nicht so eine Massengeschichte. Es gab es einfach in der Form so noch nicht. Obwohl es diesen Aufenthaltstitel schon recht lang gibt. Aber das scheint irgendwie nie für so eine Evakuierungsaktion genutzt worden zu sein. Zumindest findet man dazu nichts. Und die Leute, mit denen ich rede, ja, für die ist das alles genauso neu. Und ja, ich glaube, für die Behörden dann eben auch. Und dann kommen so Dinge bei raus. Und zum Beispiel das BAMF hat wohl, jetzt ist es schon, vor ein paar Tagen war es eben, ein Schreiben an alle verschickt, die dieses Visa on Arrival bekommen hatten und der Meinung waren, sie bekommen jetzt demnächst dann ihren dreijährigen Aufenthaltstitel über diese humanitäre Aufnahme. Die haben dann auf einmal einen total verwirrenden Brief bekommen, der mehr oder weniger gesagt hat, ja, Ortskräfte bekommen diesen Titel, aber so einfach nur die besonders gefährdeten Personengruppen, wie irgendwie Frauenrechtlerinnen oder so, bekommen den Titel dann doch nicht und sie sollen doch dann Asyl beantragen. Also ein Schreiben, was auch ziemlich Verwirrung bei denen ausgelöst hat, die es bekommen haben. Dieses Schreiben wurde dann vom BAMF auch wieder 2 Tage später sozusagen zurückgezogen. Also man soll es bitte als gegenstandslos betrachten. Und ich denke, das zeigt ja auch einiges. Und auch da wieder, als das Schreiben zuerst rausging, haben die es mitbekommen haben, auch gedacht, was soll der Quatsch? Ihr drängt die jetzt in ein Asylverfahren, obwohl sie da gar nicht rein müssen. Und durch dieses Zurücknehmen könnte man jetzt auch sagen, okay, vielleicht hat auch jemand beim BAMF versucht, die Rechtslage zu erklären und sich dabei ziemlich blöd angestellt. Also vielleicht war es gar nicht so politisch negativ, wie man es denkt. Also wie es auf den ersten Blick aussieht. Und ja, also ich bin gespannt, wie es weitergeht, muss ich ehrlich sagen. Okay. Es scheint noch eine Weile so zu gehen.
Ja, du wirst das ja auf jeden Fall weiter mitverfolgen und zu gegebener Zeit werden wir dann auch versuchen, mit den Betroffenen selbst nochmal das aufzuarbeiten und aus ihrer Sicht Eindrücke zu geben.
Ja, also wie gesagt, wir haben es uns vor allem deswegen einfacher vorgestellt, vielleicht kann ich das noch sagen, diejenige, die mich auf diese ganze Geschichte sozusagen gestoßen hat und meinte, das sollte man versuchen, hatte vorher schon Menschen, also was Ähnliches gemacht Richtung USA für 2 Gruppen. Und da war das wohl total unkompliziert. Also da hat man tatsächlich, also unkompliziert ist vielleicht das falsche Wort, aber man hatte so eine Checkliste, was man alles einreichen muss. Das waren ganz schön viele Unterlagen. Man musste auch Sachen übersetzen. Also das war schon aufwendig. Nur wenn man das dann alles abgearbeitet hatte, dann wurden die Leute halt evakuiert. Und jetzt in diesem Deutschland-Fall war es schon im Vorfeld ein Riesenchaos. Allein schon deswegen, weil man gar nicht so richtig Bescheid bekommen hat, werden diese Leute jetzt eigentlich evakuiert oder nicht. Also das hieß immer, wartet zu Hause, ihr werdet angerufen, wenn. Aber bis zu diesem Anruf war man eigentlich so in der Schwebe, funktioniert es jetzt eigentlich oder funktioniert es nicht? Also das war schon, also es ging eigentlich von Anfang an so los, dass man immer nicht so recht wusste, in welchem rechtlichen Status befinden wir uns gerade, wie es jetzt aktuell halt auch schon wieder ist. Wir wissen eigentlich nicht so wirklich, wo die Gruppe rechtlich gerade steht. Das war auch Teil meines Gesprächs mit Pro Asyl, warum ich überhaupt mit denen telefoniert habe. Weil ich wissen wollte, ob es irgendwas ist, was wir komplett falsch machen können in dem Ganzen. Und ob es irgendwelche Anhaltspunkte gibt, rauszufinden, wo die gerade rechtlich stehen, nicht, dass da wieder was komplett schief läuft. Es scheint nicht nur bei uns so zu sein, das ist das Positive. Nur wir haben durch Rammstein eben nochmal so einen zusätzlichen Sonderfall. Also es gibt wohl Leute, die eben in Rammstein sind ohne humanitäre Zusage und dann über Asyl rausgekommen sind. Da ist Asyl ja auch gut, weil sie eine andere rechtliche Möglichkeit nicht haben. Also über ein Asylverfahren, sie haben natürlich noch kein Asyl. Und dann gibt es Leute außerhalb Rammsteins, die dann dieses Visa on Arrival haben. Und unser Grüppchen scheint so ein bisschen Sonderfall zu sein, dass sie eben irgendwie sowas wie ein humanitäres Visum in der Theorie haben, aber es noch nicht in Händen halten wie alle anderen, durch diesen Umweg. Und vielleicht noch so als Schlussding zu der Sondersituation in Rammstein. Ich habe gestern mit unterschiedlichen Anwälten nochmal zu tun gehabt wegen Rammstein. Also Anwälten, die sich beim Flüchtlingsrat eintragen lassen haben, dass sie mit dem Sachgebiet zu tun haben. Und da war es dann sehr spannend, dass das, was ich am Anfang auch geglaubt habe, weil es einfach irgendwie alle so gesagt haben, dass Rammstein US-Gebiet sei, selbst bei Anwälten verbreitet ist. Also ich habe sogar in meiner E-Mail reingeschrieben, das sei ja ein Missverständnis und ich wüsste jetzt gern, wie man denn mit Rammstein umgehen kann rechtlich in diesem ganzen Asyl-humanitäre Aufnahmekontext. Und die erste E-Mail, die ich zurückbekam, war dann, Rammstein ist US-Gebiet. Wie gesagt, von einem Anwalt mit einer eigenen Kanzlei. Und das ist, glaube ich, was bei dieser Rammstein-Geschichte auch noch eine riesige Rolle spielt, dass Rechtssituation hin oder her ein Teil davon so gehandhabt wird, als würde dort deutsches Recht absolut gar nicht gelten.
Genau, das hatte ich ja dann noch nachgeschaut und da haben wir dann eine Antwort der Bundesregierung gefunden aus 2017, die verlinken wir dann auch noch im Text entsprechend, die ganz klar aussagt, das ist deutsches Territorium und da gelten deutsche Rechte.
Ja, nur dann gleichzeitig, wir waren ja dort, also wir kamen nicht rein, aber ums Gelände rum fuhr dann amerikanische Polizei. Also die haben wir ja beide gesehen. Also da gibt es schon Sachen, die da offensichtlich dürfen und haben dürfen.
Das ist ja vertraglich geregelt.
Ja, trotzdem. Also wenn man jetzt zurückschaut, was um Rammstein herum rechtlich so alles passiert ist, gab es immer wieder so rechtliche Dinge, bei denen auch, also zum Beispiel hat Deutschland, die Bundeswehr eine Weile mal die Gates dort kontrolliert, weil die Amerikaner auf diesem Gebiet gewisse Gesetze übergetreten haben. Und es gab immer wieder so Sachen, da wurde in der Praxis nicht so sauber getrennt, wie jetzt bei dieser eindeutigen Antwort der Bundesregierung. Zum Beispiel, das hast du auch gefunden, dass es zwar die Aussage gab, ja, es ist deutsches Gebiet und man kann da Asyl beantragen, aber da müssen wir noch drüber reden, so in etwa. Das Problem ist ja, es ist zwar irgendwie deutsches Gebiet, aber so richtig funktioniert es halt dann doch nicht. Also es gibt für bestimmte Dinge, die auf deutschem Boden möglich sein müssten, kein Prozedere. Wie eben, wenn ich da bin, wie stelle ich einen Asylantrag? Was mein Recht ist, wenn ich Deutschland als erstes sicheres Land erreiche. Katar ist definitiv nicht auf der Staatenliste für, wie heißt die denn? Sichere Drittländer. Also ich habe extra nochmal nachgeschaut, weil ich dachte, wer weiß, was sich so alles entwickelt. Nur im Asylkontext, wir reden hier ja auch wirklich von Asyl und nicht von der Genfer Flüchtlingskonvention. Das ist vielleicht auch noch, wenn irgendjemand sich ein bisschen mit diesen Rechtssachen näher befasst, auch nochmal interessant. Wir haben ja wirklich mal ausnahmsweise mit dem im Grundgesetz verankerten Asyl zu tun, weil eben die Leute direkt von Kabul oder direkt von Katar in Rammstein gelandet sind und nicht zu Fuß erstmal irgendwo durchgewackelt sind sozusagen. Und allein das ist was, bei dem ich denke, jetzt ist es schon das Asyl, was in unserer Verfassung drinsteht, dann muss es dazu auch irgendeinen Zugang geben. Aber das hat jetzt, also mit der Gruppe hat es recht wenig zu tun, mit Rammstein aber schon. Und ja, man merkt halt an einigen Stellen einfach, dass da Theorie und Praxis auch so ein bisschen auseinandergehen. Vielleicht auch absichtlich. Wie gesagt, wenn sogar Anwälte kommunizieren, keine Chance, ist US-Gebiet. Und wie gesagt, Anwälte, die beim Flüchtlingsrat gelistet sind, diese Info bekommen ja dann auch Leute, die jetzt aktuell mit Menschen in Ramstein zu tun haben. Und wenn die nicht vorher, wie du jetzt diese Quelle da hatten, von der Bundesregierung einfach wissen, es ist deutsches Gebiet, dann sagen die dann, ja gut, dann können wir ja nichts machen. Und auch, was war das, Deutschlandfunk, glaube ich, hat 2016 ja auch noch geschrieben, das amerikanisches Territorium. Also das ist jetzt auch nicht neu, dass da irgendwie Verwirrung herrscht. Und ich vermute mal, die Bundesregierung hätte 2017 das ja auch nicht erklären müssen, wenn niemand danach gefragt hätte. Und die Base gibt es seit 51, wenn ich es richtig weiß. Also es scheint recht lang unklar gewesen zu sein.
Genau, also das war ja über eine kleine Anfrage, die Auskunft.
Genau. Und die muss es ja nicht geben, wenn man, also wenn es so eindeutig ist, muss ich keine kleine Anfrage dazu stellen. Und dann würde die Bundesregierung vielleicht auch reagieren mit, keine Ahnung, schauen Sie da und danach, haben wir schon 20 Mal irgendwo veröffentlicht. Offensichtlich ja nicht. Also ich glaube, das spielt wirklich noch eine große Rolle. Und eben auch teilweise wurde mir zumindest gesagt, weiß nicht mal das US-Militär, dass sie nicht auf US-Gebiet sind. Wenn es so ist, ist es natürlich ungünstig. Die Polizei, auch wenn es vertraglich geregelt ist, schon was Relevantes. Ich meine, Polizei ist eine klassische staatliche Aufgabe. Und wenn ich so viel Staatsgewalt sozusagen einem Militärgebiet zugestehe, dann ist ja schon die Frage, was kommt dann da? Also was heißt dann deutsches Gebiet überhaupt an dem Punkt?
Ich glaube, dann haben wir es auch für heute.
Ja.
Wir bleiben auf jeden Fall an der Thematik dran und werden da auch weiterhin zu informieren.